Zeit. Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. 2013, direkt nach dem Abi, da hat sich Alex Schlüter entschieden, nach Kanada zu gehen. Dort sollte er als Wrangler arbeiten. Was das genau ist, das wusste er da noch nicht so. Er war zuständig für die Pferde, hat sich rausgestellt. Er hatte davon erstmal keinen blassen Schimmer, aber er hat es trotzdem irgendwie hingekriegt und lebt heute als Jagdguide in BC. Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hi Caro, es freut mich.
Mich erst. Also pass mal auf, Alex. Wir haben hier so eine kleine Rubrik zum Warmwerden und die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir davon einen aus und erklärst kurz, warum du dich so entschieden hast. Alles klar?
Alles klar.
Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
Pferd oder Wasserflugzeug?
Natürlich bin ich meistens zu Pferd unterwegs, aber auch mit dem Wasserflugzeug unterwegs zu sein, von Camp zu Camp auch mal oder überhaupt in die Wildnis zu kommen, ist eine unglaubliche Erfahrung auch für sich, die Landschaft auch nochmal von oben zu sehen.
Gut, sieht man vom Pferd auch ein bisschen von oben, ne? Wo fühlst du dich wohler?
Zu Pferd erstmal. Also das Risiko, mit dem Wasserflugzeug unterwegs zu sein, ist ja doch ein bisschen größer.
Okay. Cowboy oder Jäger?
Jäger erstmal.
Aber ein bisschen bist du ja schon auch ein Cowboy irgendwie geworden in den letzten Jahren, oder?
Ja, in gewissen Lebensweisen schon, aber als Viehhirte kann ich mich komplett noch nicht bezeichnen. Natürlich hat es schon was von Wildwestromantik, von dem, was ich mache und sehr viel Arbeit mit den Pferden, aber vorwiegend bin ich doch erstmal Jäger.
Freiheit oder Sicherheit?
Ganz klar die Freiheit. Ich glaube, sonst hätte ich den falschen Beruf gewählt, wenn ich auf Sicherheit bedacht wäre.
Und diese Freiheit, die spürst du nur in Kanada?
Nicht nur in Kanada, aber den Freiraum, den man in Kanada in noch existierender Wildnis hat, ist natürlich nochmal ein ganz anderer als in Deutschland, wo es eben 82 Millionen Menschen gibt auf einer Fläche, die selbst nur die Hälfte von British Columbia ist.
Und da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Eifel oder British Columbia?
Ja, auf jeden Fall zurzeit erstmal British Columbia.
Was macht für dich die Faszination aus?
Es ist ja nicht nur British Columbia, es ist auch insgesamt der Norden Kanadas. Da will ich mich gar nicht auf British Columbia begrenzen. Es ist einfach die Freiheit und dass es noch Wildnis gibt, die spektakulären Landschaften. Ist einfach eine komplette Gegenwelt zu dem, zu Deutschland, das eigentlich in der kompletten Landmasse ja gewissen kulturellen Ordnungsprinzipien unterworfen ist.
Und das ist da anders? Also ist das Leben wilder oder unkonventioneller?
Kommt natürlich an, wo man lebt. Wenn man in der Stadt wohnt, dann ist es recht ähnlich wie hier. Aber wenn man als Guide einen Weg findet, die meiste Zeit noch in der Wildnis oder in der Natur zu verbringen und dabei auch selbst seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, dann ist es natürlich komplett anders.
Du bist ja 2013 direkt nach dem Abi quasi abgehauen über den Atlantik nach Kanada. Wie kommt man denn auf die Idee nach dem Abi, dass man jetzt als Wrangler nach Kanada geht?
Ja, groß geworden bin ich ja eben hier in der Eifel oder auf dem Maifeld, vorwiegend auf dem Hof meines Großvaters und bin da er selber der Revierjäger des umgebenden Reviers war von seinem Hof, bin ich mit der Jagd, seit ich laufen konnte, groß geworden. Also war fast jeden Tag im Revier auf der Pirsch und habe nach Rehwild geschaut und so bin ich einfach, war Jagd das, mit dem ich groß geworden bin, das Einzige, das ich auch kannte. Und habe dann auch von den Geschichten meines Opas gelebt Und seine Liebling, also er selber war in Kanada mehrere Male, fast 10 Mal, zwischen den 70ern und 90ern, hat sich selbst auch völlig in das Land verliebt und wäre, denke ich mal, auch dort geblieben, wenn es nicht schon, wenn er nicht schon den Hof gehabt hätte und auch eine Familie. Aber ich bin einfach mit den Geschichten von Kanada groß geworden, war da immer von fasziniert und habe einfach davon geträumt, einfach das selber mal zu erleben zu können. Wollte eigentlich immer mit meinem Opa dorthin, aber zunächst mal war ich einfach noch zu jung, wenn ich immer gefragt habe, ob wir irgendwann mal nach Kanada fahren. Und der Zahn der Zeit ging dann auch nicht an meinem Opa vorbei, also bis ich dann ins Alter kam, in dem ich mein Abitur abgeschlossen habe, war er dann auch selbst zu alt dafür, aber ich wollte nicht dem Traum verschieben, dass ich gesagt hätte, ja, ich möchte vielleicht irgendwann mal genug Geld verdienen, um solch eine Reise mir selber zu ermöglichen, sondern habe dann mich eher unkonventionell dafür entschieden, dass ich irgendwie bei einem Jagdoutfitter anheuer und kannte da eine Jagdoutfitter durch die Messe, auf der ich immer war in Dortmund.
Und dann bist du ja da hingegangen und hast quasi gefragt, ob du da arbeiten kannst, ne? Oder wie hast du das
genau,
dann gemacht?
Genau, ich habe einfach fast jeden Jagdoutfitter angesprochen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich mal als Jagdhelfer, Camphelfer, was auch immer, eigentlich war es mir auch egal. Hauptsache, ich würde irgendwie mal die Wildnis Kanadas erleben und vielleicht mal auf eine Elchjagd mitkommen. Und ein Outfitter hat mir dann auch zugesagt. Wirkliche Vorstellungen davon, was mein Job sein sollte, wie das Ganze überhaupt aussehen sollte, hatte ich damals absolut keine, war auch da eher naiv und einfach voller Abenteuerlust.
Aber es ist schon sehr lustig, ja, finde ich, ne, dass du, dass der dann gesagt hat, okay, du kommst als Wrangler und du sagst, ja, kein Problem. Und dann bist du dort und merkst erstmal, okay, der Wrangler ist der, der sich um die Pferde kümmert und hast aber eigentlich ja gar nicht wirklich viel Ahnung von Pferden gehabt, ne?
Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch eine recht interessante Geschichte, da ich ja eigentlich aus einer Reitsportfamilie stamme. Also mein Großvater war nicht nur Jäger, sondern auch Pferdemann vor allem. Und auch meine Mutter hat es ihr Leben dem Reitsport gewidmet. Mein Vater war im Reitsport involviert. Ich selber sollte dann natürlich auch in diese Fußstapfen treten. Hatte auch als Kind einen Pony und alles, aber wurde dann von meinem Pony mehrmals abgeworfen als Kind und habe dann auch erklärt, dass ich in meinem ganzen Leben nichts mehr mit Pferden zu tun haben wollte. Also wie das Ganze dann gekommen ist, war dann doch eher außergewöhnlich. Also ich wusste ja auch nicht, dass ich, also den Begriff Wrangler habe ich zum ersten Mal gehört, als ich dann auch schon in Kanada war.
Okay.
Also mir war die ganze Logistik des Outfits nicht bewusst, wie Pferde eingesetzt wurden, war mir nicht bewusst. Mhm. Der Outfitter, für den ich eben angefangen habe zu arbeiten, war selber kein Kanadier und auch nicht vollends des Englischen mächtig, auch nicht vollends des Deutschen. Also es war dann doch, es gab nicht sehr viele Beschreibungen dafür, wie mein Job aussehen würde.
Mhm.
Bin dann auch schon im Juni in den Busch gegangen, also in Kanada angekommen. Und ab da begann dann eben das Abenteuer.
Es ist ja so, Traum und Wirklichkeit, das sind ja oft zwei Paar Schuhe. Du hattest so deine ganze Jugend von Kanada geträumt, dann warst du plötzlich dort, dann wurdest du an einer Tankstelle irgendwo in Kanada abgeholt und warst dann 4 Monate mehr oder weniger alleine und hast keine Straße und, glaube ich, auch keine Leute mehr gesehen für ziemlich lange Zeit. War das dann so ein Moment, wo du das bereut hast oder in Frage gestellt hast, oder war das genau das, was du wolltest?
Also alleine war ich ja komplett nicht. Ich war ja vor allem im Jagdcamp dann später. Dadurch haben wir dann auch eine feste Crew gehabt und Gäste, die reinkamen. Aber wenn man in Deutschland groß wird, dann ist es ja eine komplett neue Welt. Also erstmal fühlt man sich in der Wildnis als Fremdkörper, aber dann kommt es eben darauf an, ob man sich damit zurechtfindet oder nicht. Und die Landschaft und alles, was ich mir erträumt habe, war also ich wurde noch mehr davon überwältigt, als ich mir überhaupt erträumt habe. Und das Ganze hat mich dann auch so verinnerlicht, dass mich auch nicht mehr losgelassen hat. Also ja, der Traum war eines, aber die Wirklichkeit war noch eher viel mehr.
Noch besser als dein Traum.
Ja, natürlich war es erstmal am Anfang hart. Also ich bin auch direkt am Anfang, war ich zunächst mal als Campguard oder sollte auf ein Camp aufpassen für kurze Zeit und wurde dabei dann durch starke Regenfälle abgeschnitten und war 3 Wochen alleine. Wenn man das so nicht kennt, dann treibt das einen doch schnell erstmal in den Wahnsinn und ist dann auch erstmal ein Test dafür, ob man wirklich, klar war das nicht so, wie ich mir erträumt habe, ob man auch wirklich da dranbleiben will. Also sich seinen Traum zu verwirklichen, ist natürlich auch immer mit gewissen Herausforderungen behaftet und es geht auch nicht mehr so immer so einfach, aber da hatte ich mich doch dann eher so dran festgebissen, dass ich dann nicht aufgegeben habe. Und wie gesagt, die Sache mit dem Wrangler, also Wrangler zu sein, war auch nochmal alles neu und das war auch schon eine harte Tortur und davon habe ich auch einige Blessuren davon tragen müssen am Anfang erstmal. Also der Job ist ja doch etwas eher Besonderes.
Ja, und vor allen Dingen, du musstest ja dann, also du hattest eigentlich von Reiten keine Ahnung, musstest dann aber ständig reiten, die Pferde einfangen. Und das ist ja jetzt nicht so einfach, sag ich mal, selbst wenn man vielleicht reiten kann, wenn man dann da Pferde einfangen muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass du da das ein oder andere Mal dann auch den Boden geküsst hast, oder?
Ja, genau. Also am Anfang wusste ich ja nicht mehr wirklich, wie man Pferd richtig sattelt. Und Wrangler hieß dann für mich, dass ich dafür zuständig war. Das Jagdcamp hatte 25 Pferde und das ist auch unser einziges Transportmittel in diesem Jagdcamp gewesen und die wurden nachts, werden die eben zum Grasen rausgelassen, bekommen eine Art Fußfesseln und Glocken um, damit man sie eben am Morgen findet und mir wurde dann gesagt, alles klar, als Wrangler bist du jetzt dazu für zuständig, dass wenn es morgen losgeht für, mit den Jagdgästen, dass die Pferde alle zurück im Camp sind und das hat dann erstmal bedeutet, dass ein Pferd über Nacht im Camp gelassen habe, das dann gefüttert wurde und am Morgen musste ich dann einige Stunden vor Sonnenaufgang aufstehen, alleine das Pferd satteln und dann in die Dunkelheit losreiten und erstmal auf Gehör versuchen, die Glocken zu finden. Das Ganze hat dann auch mal wenn es gut ging, nur eine Stunde, 2 Stunden gedauert. An schlechten Tagen aber auch mal 10.
Ja, Wahnsinn. Du, und hast du immer alle Pferde wieder gefunden oder verschwindet da auch mal eins?
Also für immer verschwinden die nicht, aber es gibt auch dann Pferde, die sich dann auch mal einen Tag freigenommen haben.
Okay, aber du hast viel dazugelernt. Du bist jetzt wahrscheinlich ein ganz guter Reiter und hast ja, glaube ich, auch jetzt die jungen Pferde, die du dann so ausbildest.
Ja, also man muss natürlich, also das heißt dann auch wirklich Cowboy up. Also wenn man einige Male abgeworfen wird und zu Fuß nachts nach Hause laufen will, dann lernt man auch im Sattel zu bleiben. Also klar, man lernt jeder Morgen ist ein Abenteuer und erstmal das Reiten zu lernen ist natürlich, das ist ein Sprung ins kalte Wasser und dann schwimmen zu lernen.
Du, jetzt sag mal, wenn da Jagdgäste sind, also auch das Outfit, wo du jetzt bist, da basiert die Jagd ja auch auf Pferden als Transportmittel. Die Jäger, die zu euch kommen, die müssen die reiten können oder sie werden die einfach draufgesetzt und ab dafür?
Also sie müssen auf jeden Fall nicht reiten können. Also wir haben natürlich einige sehr erfahrene und sehr ruhige Reittiere, die dann die Jagdgäste reiten. Natürlich ist es also keins der dieser Pferde buckelt auch irgendwie oder ich habe auch noch nicht erlebt, dass ein Jagdgast wirklich abgeworfen wurde. Natürlich ist es erstmal eine Umgewöhnung, vor allem von der Beinstellung, so einen langen Ritt mitzumachen. Das ist so eine Sache, wo vielleicht ein paar Reitstunden im Vorhinein mal ganz gut tun, nur um diese Beinstellung ein bisschen sich dran zu gewöhnen, damit einem auch nicht die Knie so sehr nachher wehtun.
Und ich kann mir vorstellen, dass da auch viel gejammert wird am Abend, wenn so lange Ritte in den Knochen stecken, oder?
Ja, natürlich, aber ich glaube, im Nachhinein muss man dann, das ist einfach, dass die Pferde sind ja unser Transportmittel und dadurch können wir überhaupt das Gebiet erschließen. Und ich glaube, es ist auch dann besser, als zu Fuß zu laufen. Natürlich ist vor allem, wenn wir aufbrechen in unsere Spike-Camps, also Außencamps für die Jagd, steht auch oft mal ein 4 bis 10 Stunden langer Tagesritt an. Und wenn einem nach 5 Stunden eben die Beine wehtun, dann muss es einfach weitergehen. Aber das sind gewisse Strapazen, die diese Art Jagdform einfach mit sich bringt. Und wir sind da schon auch darauf bedacht, gut mit dem Jagdgast auch umzugehen und stellen uns da auch gut drauf ein. Also es ist nicht so, dass wirklich die Strapazen übermäßig sind.
Aber erzähl mal, wie läuft so eine Jagd typischerweise ab? Also wenn ihr dann in diesem Camp seid, wird dann von dort aus losgepirscht oder wird dann immer von dort aus wieder mit dem Pferd eine größere Strecke zurückgelegt und man lässt die dann irgendwo stehen und pirscht sich dann an? Also wie funktioniert das?
Es kommt immer noch auf die Wildart an. Also wie gesagt, die Jagdgäste kommen in unserem Basiscamp oder wir haben mehrere Basiscamps in einem der Basiscamps an. Von da geht es dann eben mit einem Packzug, Proviant, Essen, allem für die nächsten 10 bis 12 Tage, also für die gesamte Dauer der Jagd erstmal los, brechen dann auf. Schlagen ein Lager an bestimmten Orten auf, die wir je nach Wildart und je nach unserer Erfahrung auch, wie wir Wild vorhabend haben. Und meistens sind das erstmal einfache Zeltcamps. Und von da aus sind wir dann erstmal in Tagestrips unterwegs, also dass wir gewisse Teile des Ge oder Orte dann wieder erstmal mit den Pferden erreichen. Wenn wir bei der Elch- oder Karibu-Jagd sind, dann kann es auch wahrscheinlich verlassen wir auch die oder bleiben wir auch in der Nähe der Pferde für den ganzen Tag, finden irgendeinen Aussichtspunkt und glasen von da erstmal. Und bei der Schafs- und Schneeziegenjagd sind wir dann doch nochmal mehr zu Fuß unterwegs.
Und die Pferde lasst ihr dann einfach zurück und pirscht dann an, je nachdem, auf welche Wildart ihr geht. Und wenn ihr dann was erlegt, dann wird auch das vom Pferd sozusagen zurücktransportiert in euer Lager.
Genau, also das Horse Packing, also alles, unsere gesamte Logistik sind eben die Pferde, wo wir es erreichen, mit Pferden zurückgepackt. Wir müssen ja alles an Fleisch auch bergen. Also an so einem Elch ist ja einiges dran. Jetzt will man nicht kilometerweit mit dem Rucksack schleppen. Da ist man doch denn sehr froh, die Pferde zu haben.
Gibt es irgendwas, was ihr euren Gästen sagt, dass die besondere Dinge mitbringen müssen, die man vielleicht jetzt bei einer konventionellen Jagd ohne Pferd nicht dabei haben muss?
Puh, das ist schwer zu sagen. Aber wir haben jedes Mal eine individuelle Liste eigentlich auch dafür, was Jagdgäste mitbringen sollten. Ganz spezielle Sachen fällt mir gerade unbedingt nichts ein im Vergleich zu einer Rucksackjagd. Natürlich können ein bisschen schwere Sachen auch mitgebracht werden, wenn man mit dem Pferd unterwegs ist, als wenn man nur mit dem Rucksack und Zelt auf dem Rücken unterwegs ist und alles doch sehr gewichtssparend sein sollte. Also das ist etwas bequemer dann doch mit dem Pferd.
Du hast dich ja wirklich, du hast es vorhin selber gesagt, hochgearbeitet vom Wrangler zum Jagdguide. Erzähl mal, wie dein Werdegang war in Kanada. Also wie hast du es geschafft, als Jagdguide dich da durchzubeißen? Das ist ja kein einfaches Business.
Ja, auf jeden Fall ist es auch eine recht unkonventionelle sozusagen Karriere. Als Wrangler ist man ja natürlich erstmal sozusagen Auszubildender zum Jagdführer oder auch nur oder Jagdhelfer. Man arbeitet natürlich im Team mit einem Jagdführer zusammen, hat aber natürlich eine andere Verantwortung, ist vor allem für die Pferde zuständig. eigentlich sollte das Ganze auch ein Once-in-a-Lifetime, also ein einmaliger Trip sein nach dem Abitur, das, wie gesagt, einfach nur mein Traum war, das Ganze einmal selber zu erleben. Hatte nie vor, das mal als Beruf zu machen. Aber nach dem ersten Mal, als ich da war, hat das Ganze mich dann, oder hat die Wildnis dann auch, oder die Lebensweise jagdlich da draußen so verinnerlicht, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass ich einfach wieder zurück musste. Im Folgejahr ging es dann doch nicht aufgrund des Arbeitsvisums und 2015 bin ich dann wieder zurückgekehrt, hatte in der Zeit auch schon Studium abgeschlossen, aber bin da recht froh, dass es sich die Semesterferien doch genau gepasst haben, dass ich erstmal wieder nach Kanada gehen kann für die Jagdsaison von Ende Juli bis Mitte Oktober. Habe ein weiteres Jahr als Wrangler bei demselben Outfit gearbeitet. Mhm. Dann im Jahr darauf war ich im Yukon als Wrangler für eine Saison und hatte auch noch nicht so fest, immer noch nicht so wirklich vor, wirklich das beruflich zu machen, wo mir aber doch dann nach dem Abschluss meines Studiums klar wurde, dass ich doch der Sache mal eine Chance geben will oder es doch versuchen will, weil ich auch ermutigt wurde von Outfittern, für die ich gearbeitet habe, und bin dann vom Yukon zurück nach British Columbia, da ich in dem Yukon als noch nicht permanenter Resident von Kanada nicht als Guide arbeiten konnte, wurde dann in einem Outfit empfohlen und habe dadurch dann den Job bekommen. Also, ist auch recht unkonventionell, nicht mit besonderen Qualifikationen, die man auf dem Papier vorzuweisen hat oder Bewerbung, sondern das Ganze ist eher word to, also dass man empfohlen wird und sich erstmal auch irgendwo anders etablieren muss, um dann die Chance darauf zu bekommen.
Gibt es denn auch weibliche Guides eigentlich, die dieses Abenteurerleben führen, wie du es jetzt führst?
Ja, gibt es auch einige. Nicht so viele, das ist doch immer noch eine Männerdomäne, aber es gibt auch einige weibliche Guides, ja.
Okay. Du bist ja sicher schon mit einer gewissen Haltung zur Jagd aufgewachsen und hast die schon quasi mit der Muttermilch eingesaugt. Das ist ja was, was man schon eigentlich aus der Kindheit mitbringt. Wie ist denn heute deine Haltung zur Jagd? Also meine Frage zielt jetzt vor allen Dingen darauf ab, wie du zu moderner Technik stehst.
Ja, ich bin natürlich sehr traditionell mit der Jagd groß geworden und es ging vor allem immer nur darum, oder die Jagd für mich war vorwiegend auch eine Art, mich aktiv mit der Natur auseinanderzusetzen. Und ich bin dann natürlich auch sehr geprägt dadurch, dass ich meinen Opa als Mentor hatte, der auch von klein auf mit der Jagd groß geworden ist, dadurch auch sehr traditionell zur Jagd stand und vor allem eine sehr große Liebe zur Natur vermittelt hat. Für mich ging es bei der Jagd nie um Effizienz, also als Revierjäger war ich dann mit meinem Opa immer nur im Revier und wir haben meistens auch mehr geschaut, als dass wir etwas erlegt haben und so trage ich das auch weiter, dass es vor allem bei der Jagd für mich ums Erlebnis geht und mehr um die Umwege als um die Effizienz. Die Technisierung ist natürlich immer etwas, das unweigerlich voranschreitet und sich nicht stoppen lässt, aber ich stehe manchen technischen Fortschritten bei der Jagd dann doch eher kritisch gegenüber, da es dann doch mehr um Bequemlichkeiten geht und mehr einfach um Effizienz und wo man sich dann doch vielleicht noch fragen muss, wie sehr bin ich Weidmann oder wie sehr bin ich nur auf Effizienz bedacht, um auch zum jagdlichen Erfolg zu kommen.
Kannst du das konkretisieren, was du da genau meinst?
Ja gut, als Extrembeispiel habe ich gesehen, dass inzwischen hier Wärmebilddrohnen eingesetzt werden, um Wild in den Einständen aufzuspüren und das geht doch für mich dann zu weit.
Okay. Was ist dir denn als Jäger wichtig? Oder als Jagdguide?
Entschuldigung?
Was ist dir als Jäger wichtig? Oder als Jagdguide? Ich meine, ich weiß nicht, ob das so weit auseinander liegt.
Also es liegt auf jeden Fall nicht auseinander. Das ist für mich das Gleiche. Aber für mich liegt im Vordergrund einfach, mich aktiv mit der Natur auseinanderzusetzen und die Natur zu erleben. Vor allem in den Wildnisgebieten. Diesen Urinstinkt der Jagd haben wir alle noch irgendwie in uns, mehr, stärker oder schwächer. Und das sind wir eigentlich auch als Jäger. Und für mich ist es vor allem in diesen Wildnisgebieten so, dass durch die Jagd nehme ich die Natur und die sehr intensiv wahr und werde bei der Jagd sozusagen von der Natur an die Hand genommen und umhergeführt. Also diese Art von Erlebnissen bei der Jagd, die ich habe, sind doch sehr tiefgreifend und als Jäger finde ich, wenn man vor allem so lange an einem Stück in der Wildnis ist und dann baut man doch eine sehr tiefe, fast spirituelle Bindung zur Natur auf.
Ist das dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du jetzt eigentlich so ein bisschen höheres Ziel verfolgst, nämlich den Naturschutz, weil du ja auch dieses Naturparadies bedroht siehst? Wo stellst du das denn konkret fest, dass sich die Natur verändert oder nicht mehr ganz so wild ist vielleicht, nicht mehr und auch nicht mehr diese Größe dann hat womöglich?
Ja, natürlich kam ich nach Kanada erstmal mit paradiesischen Vorstellungen und die Gebiete, in denen ich als Jagdführer oder als Wrangler gearbeitet habe, sind auch weitestgehend immer noch unberührt. Also zurzeit arbeite ich im Spazisi, das ist der zweitgrößte Provincial Park von British Columbia. Allein dieser hat die Größe von 900.000 Hektar unberührter, wegloser Wildnis. Aber dieses Paradies oder dieses unberührte Paradies, das ich mir vorgestellt habe vom Norden Kanadas, unterliegt doch auch einem immer größer werdenden Druck von unterschiedlichen Nutzungsinteressen. Auch die Population global steigt ja und damit auch die Nutzungsinteressen für jeden Flecken Land. Und natürlich bin ich auch von meinem Hintergrund naturwissenschaftlich geprägt, dass ich ein Studium in Geografie abgeschlossen habe mit dem Nebenfach auch Umweltmanagement, dadurch auch die Natur in einer wissenschaftlichen Weise wahrnehme. Und wenn man so viel Zeit dort draußen verbringt, liegt die Natur eben auch einfach oder das Gebiet einem am Herzen. Und als Guides und als Outfitter verbringt man eigentlich mehr Zeit auf diesem Land als irgendwer sonst. Und das Credo der deutschen Jagd gilt auch für mich dort. Also es ist des Jägers Ehrenschild, dass er hegt und pflegt sein Wild. Und da bin ich auch angeleitet von den Outfittern, mit denen ich arbeite, eben den Collingwood Bros, die seit 50 Jahren in diesem Gebiet outfitten oder das Outfit über dieses gesamte Gebiet haben und die sehr stark in ihrem Einsatz in dem Naturschutz herausragen. Und für mich will ich dann auch beide Seiten kombinieren, also meinen wissenschaftlichen Hintergrund und dieses besondere Wissen, das ich bekomme, dadurch, dass ich so viel Zeit in der Wildnis verbringe.
Was kannst du tun vor Ort, um dieses Naturparadies zu erhalten? Spielt da auch dann die Jagd tatsächlich eine Rolle?
Ja, natürlich, die Jagd spielt eine Rolle, da sie eine gewisse Inwertsetzung für das Gebiet darstellt. Aber vor allem geht es darum, das Wissen einzubringen. Ich selber bin ja noch jung, will mich da auch nicht herausstellen durch meine bisher nur 7 Jahre sozusagen im Busch. Aber ich nehme da eine recht besondere Position ein, dadurch, dass ich beide Hintergründe habe, eben den wissenschaftlichen Hintergrund und den Hintergrund als Guide zu arbeiten und dadurch auch Zugang, sehr guten Zugang zu dem Wissen habe, dem herausragenden Wissen der Outfitter, mit denen ich arbeite, die, wie gesagt, seit 50 Jahren, wahrscheinlich mehr als 6 Monate des Jahres im Gebiet selber verbringen, deren, die auch, an die das Wissen weitergegeben wurde von den Indianern, die damals noch in dem Gebiet gelebt haben, als sie das Outfit übernommen haben. Und der Umweltschutz ist natürlich in Kanada auch eine sehr politische Sache, und als Outfitter sitzen die eben Gremien bei und sind stets in Kontakt mit der Regierung und vor allem mit Regierungsbiologen und Wildlife Managern.
Und gibt es da Entwicklungen, über die man vielleicht sprechen kann, wo du uns so ein bisschen dran teilhaben lassen kannst, in welche Richtung sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, womöglich?
Das Thema Jagd ist ja ein immer kontroverser werdendes Thema. Also ich glaube, der Michael hatte das schon angesprochen zum Thema Grizzlybärenjagd, die eben geschlossen wurde aus rein politischen, emotionalen Gründen in British Columbia, was aber auch sehr schwerwiegende Effekte hat auf die Population von Elch, Karibu, Steinschaf und Schneeziege, was aber in dieser Art politischer Entscheidung völlig außer Acht gelassen wird. Und da muss die Jägerschaft einfach als Naturschützer für die Jagd auch kämpfen.
Aber du sitzt da ja eigentlich dann schon sozusagen genau an der Schnittstelle, die dann vielleicht auch entscheidend ist. Und trotzdem kommt es einem so vor, wenn du das jetzt erzählst, dass man eigentlich wenig bewegen kann.
Ja, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Also, aber wir können da auch einfach nicht aufgeben, weil damit verlieren wir einfach alles. Und wir müssen selber uns auch immer mehr in Kanada und ich denke mal auch insgesamt darüber bewusst sein, welches Bild wir als Jäger abgeben und das für uns auch das klar zu vermitteln, dass wir nicht aus Lust am Töten in die Natur gehen und nicht die Natur zerstören wollen, sondern dass uns die Natur doch am Herzen liegt. Und das ist einfach was, das wir bei jeder Gelegenheit auch versuchen müssen zu vermitteln, finde ich.
Also in Deutschland, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Auslandsjagd nicht nur kritisch gesehen wird, sondern eigentlich fast schon geächtet ist gesellschaftlich. Wie ist es in Kanada? Also wie werden Auslandsjäger gesehen oder die Jagd per se?
Ja, das ist ja dann auch erstmal wieder die Bezeichnung Trophäenjagd, die ich einfach nicht passend finde. Aber alles, was ist das gleiche publike Bild von Trophäenjagd, das auch hier in Deutschland ist, ist dann in Kanada bei der urban geprägten Bevölkerung einfach das Gleiche. Und das ist eine internationale Sache. Natürlich, desto weiter man in die abgelegenen Gebiete von Kanada kommt, deswegen ist das Verständnis für die Jagd ein anderer, aber der Großteil der Bevölkerung auch in Kanada lebt innerhalb der Grenze zu den USA und in urbanen Räumen. Und die sorgen dann natürlich auch für einen gewissen Druck auf die politischen Entscheidungsprozesse. Und mit der Grizzlyjagd hat sich eine ganz drastische Wende gezeigt, dass eben nicht bei dieser Art von politischen Entscheidungen um wissenschaftliche Hintergründe ging, sondern einfach um emotionale Auffassungen des Großteils der Bevölkerung, also dass eine soziale Lizenz irgendwie für die Jagd gegeben wird.
Ja, es ist eigentlich eine populistische Entscheidung, die da getroffen wurde. Gibt es denn auch Entwicklungen im Bereich der Jagd, die du selber sehr kritisch siehst? Mal abgesehen von der Technisierung?
Ja, das wäre eigentlich das Hauptthema. Also wir müssen auch durch die sozialen Medien, finde ich, dass immer wichtiger wird, dass wir uns der Narrative der Jagd bewusst sind und welches Bild wir über die Jagd abgeben wollen. Und natürlich ist es schwierig, wenn dann einige, es ist ja auch oft so, dass die Leute, die ein bisschen ein schwarzes Schaf darstellen, dann doch am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Und diese Ächtung auch von den Medien her, das ist ja schrecklich.
Ja, was würdest du dir da wünschen? Also, wenn wir jetzt gerade hier bei sozialen Medien sind, wie Jäger, die im Ausland jagen, beispielsweise mit Bildern umgehen?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man vorsichtiger sein damit muss, welche Art von Posen man mit Tieren dann postet und ob dann auch nur das gepostet wird, sondern dass man einfach auch die Geschichte der Jagd und das teilt, die Erfahrungen, die man davon gemacht hat und wirklich es auch publik macht, dass es um die Erlebnisse in der Natur geht. Und natürlich ist das Problem, dass die meisten Leute einfach nicht mehr tolerant genug sind, überhaupt sich ein Verständnis dafür zu machen. Ich meine, nicht alle von uns Jägern verstehen sie ja auch selber, warum wir die Natur lieben, aber doch ein Tier töten können.
Ja, es ist auch schwierig zu erklären tatsächlich, ne? Weil und für jeden ist es auch hoch individuell. Also ich bin sicher ein anderer Jäger und ich habe da andere Gefühle, als beispielsweise mein Mann das hat. Und das ist einfach schwierig, auch vor sich selber manchmal zu rechtfertigen, warum man das kann und tut.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das beschäftigt eigentlich auch jeden Jäger. Nur das muss man eben auch vor allem kommunizieren. Ich finde es inzwischen umso wichtiger, jede Gelegenheit mit einem Nichtjäger über die Jagd sprechen zu können, jede Gelegenheit auch zu nehmen. Und das muss nicht auf sozialen Medien sein, sondern einfach in den persönlichen Umkreisen auch darüber zu sprechen, was es bedeutet, Jäger zu sein, welche Verständnis man selber dafür hat. Und bisher habe ich da eigentlich auch meistens nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Also dadurch, dass ich ja selber noch auch sehr jung bin, nicht nur in jagdlichen Kreisen bin, liegt mir das auch sehr am Herzen, das immer zu kommunizieren.
Mhm. Ja, das ist schön. Also ich muss auch sagen, ich mache auch häufig die Erfahrung, dass ein gewisses Verständnis dann doch entsteht. Aber vor allen Dingen in Bezug auf die Jagd im heimischen Revier, muss man schon auch dazu sagen.
Ja.
Gut, Alex, du hast fast geschafft. Wir haben noch eine kleine Schlussrubrik.
Wildes Durcheinander.
Alex, man kann sagen, du lebst ja eigentlich deinen Traum in Kanada als Jagdguide, aber gibt's irgendetwas, was du dir noch erfüllen möchtest? Also sei es jetzt ein jagdlicher Wunsch oder generell ein Wunsch, den du hast, was du in deinem Leben noch sehen möchtest?
Ja, ich bin ja erst 27, also die Welt ist immer noch riesengroß und vor allem geht es mir darum, noch viele Abenteuer zu leben und hoffe auch jagdlich und nicht jagdlich noch einige der wildesten Orte unseres wunderschönen Planetens erleben zu können. Und vor allem hoffe ich mir, dass ich nicht, wenn ich mal im Alter ankomme, auf mein Leben zurückblicken werde und sagen kann, dass ich vielleicht die letzte Generation war, die derartige Orte überhaupt noch erleben konnte.
Was würdest du denn Leuten, jungen Leuten raten, die vielleicht auch diesen Traum haben, den du jetzt schon dir verwirklicht hast, wenn die beispielsweise davon träumen, in BC anzuheuern oder irgendwo auf der Welt, ist ja völlig egal. Was würdest du denen raten? Wie geht man am besten vor?
Also generell, meine Hauptempfehlung ist es erstmal, dass jeder auch in jungen Jahren, ob jagdliche Träume oder nicht jagdliche Träume auch, denen nachgehen sollte. Also die Gelegenheiten, die Freiheiten, die man als junger Mensch hat, wird man nie mehr so bekommen. Und irgendwo anzuheuern, darf sich einfach nicht zurückschlagen lassen. Also wie gesagt, bei mir war das auch alles nicht so einfach und nicht alles so, wie ich erträumt hatte. Und das stand auch sehr vielen Herausforderungen gegenüber. Aber man kriegt auch nichts geschenkt. Und ich finde es wichtig, da auch sich einfach dran festzubeißen, wenn man einen Traum hat und den auch zu versuchen zu verwirklichen. Natürlich wenn es konkret um jagdliche Träume geht und in British Columbia anzuheuern, dann sollte man die sich einfach mit Leuten in Verbindung setzen. Und die Messe ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit und individuell helfe ich da auch gerne Leuten aus oder wenn jemand sich mit mir in Kontakt setzen will, gebe ich da auch gerne Tipps. Mhm. Ja, also das, klar klingt alles auch immer wunderschön, dass der Traum als Jagdführer zu sein, aber jeder muss sich auch bewusst sein, dass es ein verdammt harter Job ist und das Ganze auch nicht so immer ein Traum. Es ist ja auch mehr als ein Job, sondern auch ein Lebensstil, der mit gewissen Entbehrungen auch kommt.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Alex, dass du dir Zeit genommen hast und so einen kleinen Einblick in dein Leben und Wirken uns gegeben hast. Danke dir.
Ja, freut mich.
Ich wünsche dir alles Gute, komm gut zurück nach Kanada und pass auf dich auf.
Danke dir auch und Weidmanns Heil.
Weidmanns Heil. Und wenn Sie weiter in Geschichten aus Britisch-Kolumbien schwelgen wollen, dann können Sie auch viele tolle Artikel online auf www.jagdzeit.de dazu lesen. Sie brauchen dafür entweder ein Plus-Abo oder es geht auch mit einem Digital-Abo. Zum Beispiel in Ausgabe 30, da hat Jan Höfmeier über seine Zeit in Kanada mit Trappern geschrieben. 2 Wochen bei bis zu minus 30 Grad. Meine Güte. Also können Sie sich mal reinlesen, wenn Sie Lust haben. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.